die sozusagen, auf welchem Wege diese Sozialisierung eine gewisse Ästhetik stattfindet, ja, und sozusagen also eine gewisse Ästhetik, eine gewisse Kunstsoziologie entsteht. Dadurch, dass die Ästhetik, die zunächst einmal auf die Natur sich bezogen hat, durch verschiedene Stationen mehr und mehr beginnt, obwohl der Verweis selbst und die Struktur der ästhetischen Fels kaum verändert oder also verschiebt sich auch in der Grundstruktur, die gleiche bleibt. Die ständig Institualisierung. Statt Natur bekommen wir es zum, sei es zum Markt, sei es zum Staat, sei es Konsum, sei es Bürokratie. Wir sozusagen substituieren zunehmend soziale Phänomene anstelle der Naturphänomene. Und die Ästhetik ist zunächst einmal eine Natur, eine Beschreibung unseres Verhältnisses zur Natur, funktionieren sollte, beginnt allmählich mehr und mehr funktionieren als Beschreibung der externen Verankerung der ästhetischen Phänomene. Schon Hegel hat gesagt, dass er findet schon das Wort Ästhetik irgendwie nicht richtig, ja, weil das zu sehr auf die Natur sich bezieht. Und das sozusagen das verstellt sich mit der Zeit. Und auch wenn Nietzsche auf den ersten Blick scheint sozusagen zurück in die Natur zu gehen, und wieder sozusagen alles auf die Natur zu beziehen, nicht auf die Institution. De facto ist es nicht so. De facto, was er sozusagen vor den Augen hat, ist keineswegs die Natur selbst, sondern eine, sagen wir, inszenierte oder theatralisierte Natur. Ja, die Geburt der Tragödie ist letztendlich die Beschreibung dessen, wie die Szene funktioniert, wie die Bühne funktioniert und wie das funktioniert, was aufgeführt wird. Das heißt, er versteht die Natur als etwas, was aufgeführt ist letztendlich. Etwas, was inszeniert und zwar grundinszeniert ist, von Anfang an inszeniert ist. Die Natur ist von Anfang an Kunstwerk. Der Mensch ist von Anfang an ein Schauspieler, eine Figur auf der Bühne. Das hat Peter Sloterdijk ganz gut thematisiert. Ich denke auch, der Kommentar zu Nietzsche. Und eben diese Inszeniertheit der Natur schreibt die Natur, obwohl er ständig sagt, Natur, schreibt die Natur praktisch in Soziologie und Kultursoziologie wieder an. Verstärkt sogar diese Tendenz zu allmählicher Sozialisierung, Sozialisierung der Ästhetik.
Aber dann könnte man ja vielleicht sagen, dass oder dass immer, also dass immer diese, dass wenn er jetzt, also wenn Nietzsche davon ausgeht, also das Denken ist Krankheit, dann fragt man sich natürlich irgendwie nach dem Subjekt dieser Krankheit, weil bei Viren, Bakterien ist es klar, dann sagen sie, okay, das ist die Sprache oder das ist der Computer oder sonst irgendwas, es hat immer einen materiellen Träger quasi. Trotzdem ist es natürlich immer so ein Wechselspiel, also weil es ja nie ganz eindeutig so ist, sondern daraus dann eben immer wieder alle möglichen Sachen entstehen und da eben auch dann ja, dieser Verdacht entsteht und so weiter. Und wenn man jetzt, weil da beginnt ja dann auch eigentlich diese Problematik, oder wenn Sie so sagen, ja, im Grunde genommen hat dann, also so wie Sie jetzt Nietzsche beschrieben haben, hat dann Wittgenstein ja eigentlich nur Nietzsche wiederholt oder so.
Ja,
also wenn man so will, ja. Und eigentlich könnte man dann sagen, dass im Grunde genommen Foucault das Gleiche getan hat, nur dass es eben bei ihm immer, also klar, dann war auch das Feindbild zunächst der Staat in Form dieser ganzen Institutionen und so weiter, aber dann fluktuierte das alles immer mehr und wurde dann auch ja, also undurchsichtig und bekam eben so eine Eigendynamik oder das Leben eben, keine Ahnung. Und wenn man dann eben so weit geht, dann stellt sich ja immer wieder die Frage, und das ist ja das dann, was Bataille dann auch sieht, also ganz am Schluss von La Part Maudite, wenn er dann irgendwie also eben auf Bretton Woods eingeht und die Gründung Also eben auf der einen Seite dieser Wunsch da ist, also dieser Markt von diesem Wunsch lebt, eben diesen, den Profit zu machen, um überhaupt dieses ganze künstliche Gefüge aufrechtzuerhalten. Und auf der anderen Seite eben den Wunsch hat, das gleichzeitig also zu regulieren, also oder sagen wir dann sogar diesen Profit zur Not ausschließt, wenn es um darum geht, das Gesamtgefüge zu schützen. Und das ist ja dann immer genau diese schwierige Bewegung, auf der sich irgendwie dann alles abspielt und die letztendlich unentscheidbar bleibt. Und wo dann auch diese Berufung auf den materiellen Träger oder so eigentlich nicht mehr zieht, weil
bei Foucault ja, bei Foucault nicht.
Bei Foucault nicht, aber auch schon, wenn man jetzt letztendlich dann wenn man dann einfach, was den Markt betrifft, mit auf der einen Seite, also mit dieser Unendlichkeit von Marx auch und so weiter, aber dann, wenn dann eben der Marktfetischismus kommt, dann ins Spiel kommt, dann ist es schon wieder schwierig, weil dann kann man sagen, okay, das ist dieses Produkt und es ist endlich und so, und dann sagt Marx, ja, aber ja, es hat ja quasi eine göttliche Wirkung, ne? Genau. Und Spuk.
Unendlich.
Ja.
Naja, ich denke, dass da der Grund für diese ganzen Probleme ist tatsächlich, dass wir mit zwei sehr miteinander verwandten Geschichten zu tun haben. Das ist die Schrift. Auf der einen Seite ist die Geometrie. Das sind zwei sehr, sehr verwandte Figuren. Und mit der Schrift und Geometrie, in beiden Fällen, wir haben mit etwas zu tun, was, sagen wir so, sinnlich in der Welt doch existiert letztendlich. Wir können nicht sagen, obwohl wir tendieren, das zu sagen, dass Schrift und Geometrie so etwas Abstraktes ist, aber das ist ganz real, das ist eine Realität. Es ist genauso ein Gegenstand der Betrachtung, ein Gegenstand der Wahrnehmung. Was aber die Schwierigkeit besteht darin, dass wir tatsächlich, irgendwie ist es nicht einsichtig, woher das kommt. Weil in der Welt finden wir für Schrift und für die Geometrie letztendlich keinen Ursprung. Alle Versuche, das sozusagen aus der Natur irgendwie abzuleiten, haben letztendlich nicht. Viele haben versucht zu sagen, im Himmel, ja, wie halt Phänomenologie oder sonst, hat man abstrahiert, sagen wir, Vierecke oder Dreiecke von irgendetwas. Aber es ist unplausibel. Es ist unplausibel, weil damit man ein Dreieck oder Viereck abstrahieren kann, muss man diese Dreieck und Viereck irgendwie sehen. Wir können nicht etwas abstrahieren, was wir zunächst einmal gar nicht gesehen haben. Und so fragt man sich, wie kommt man darauf, überhaupt so etwas in 3 und 4 zu sehen? In erster Linie. Und wenn man sagt, abstrahieren, dann ist es, das erinnert mich ein bisschen an diese Evolutionstheorie. Ja, da gibt es sehr viele Dinosaurier, und irgendwann entsteht daraus ein Mensch. Ja. Aber dieser Irgendwann ist nicht klar. Es ist nicht klar, wann diese wunderbare Wende tatsächlich stattfindet. Das ist mit 4 und 3. Das gleiche ist mit der Schrift. Alle Versuche, so etwas wie Sprache abzuleiten von Schreiben, Rousseau oder von der Zeichnung, den magischen Zeichen, Schrift abzuleiten, das hat alles nicht. Das ist einfach bewiesen, dass es nicht geht. Das heißt, wir haben einen Bruch in unserer Welt. Und dann kommt man darauf, dass man sagt, das kommt dann nicht aus der Welt, sondern aus dem Weltgeld. Und woher kommt das Weltgeld? Also der ganze Schlamassel wirklich beginnt und endet mit unserer Unfähigkeit. Und zwar sehr, sehr tief angelegten Fähigkeit, Schrift und Geometrie in der Welt so zu verankern, dass wir das Gefühl haben, dass das passt einem zu anderen, ja, so dass es so eine Kontinuität ist. Und dann, das ist ein subtiler Grund für so eine Geschichte wie dann Nietzsche und Foucault und so weiter. Also Foucault, der meint in der Tat Geometrie und Schrift, das ist das, was uns eingrenzt, was uns deprimiert, was uns irgendwie unterdrückt lässt und so weiter. Die Gefängnisse, die sind alle geometrisch, die Fabriken sind geometrisch. Alles, was uns sozusagen eingrenzt, ist geometrisch, ist Geometrie in der Welt. Na gut, aber wenn es auch so ist, ich weiß nicht, ist es so oder ist es nicht so, auf der anderen Seite gibt es uns die Möglichkeit zu fliegen und ich weiß nicht, was damit zu tun. Die gleiche Geometrie. Geometrie ist auch schön. Das wird von allen, von vielen auch als Ausweg wiederum aus der Welt benutzt. Ja, man kann genauso wie Malevich und Barnett Newton sagen, die Welt geht mir ziemlich auf den Raum, ja, und unterdrückt mich und ich mag die Welt nicht und die Menschen nicht. Also mache ich lieber 3 und 4, ist auch legitim. Ja. Also was ist der Weg, was ist der Ausweg? Einer drückt einen Schuh und der andere Schuh. Der Punkt ist nur der, das sind andere Schuhe. Es kann auch Foucault letztendlich ist ratlos, ja, wenn er gefragt wird, wo er diese Unterdrückung und diese Geometrie überhaupt kommt. Sexualität, Leben, alles wunderbar und so, alles ist wahnsinnig und so. Und plötzlich kommt diese Gefängnisse, alles sind eingesperrt. Wie? Aber woher kommt, wenn alles so wunderbar, wahnsinnig war, noch vor 2 Tagen, also 2 Jahren oder 2 Jahrhunderte, ist egal, 2 Jahrtausend. Wo kommen diese Gefängnisse und diese Geometrie? Und so hat man das Gefühl, irgendwie ist man mit einem Bruch im Leben konfrontiert. Es ist nicht Bruch zwischen Denken und sozusagen sinnlicher Realität. Das ist es nicht. Es ist Bruch mit lebendigen Praxis, sagen wir mit der Praxis, mit Dingen, deren Genialität gibt. Und mit den Gedanken gehen die wir einfach nicht kennen.
Aber das ist ja menschliches Verhalten, funktioniert ja im Grunde genommen genauso wie Sprache und Geometrie, wenn man so will. Ja. Also wenn man dann nie den Grund für das Handeln von dem Thema findet. Also kann man es eigentlich so sagen, so wie da kommt, dem Riss zum Subjekt.
Es ist ein Riss, aber es ist nicht ein Riss zum Subjekt. Ich glaube, es ist ein Riss in der Welt. Ja. Das ist, da stimme ich mehr oder weniger früher. Ich denke, es ist, Lacan denkt immer noch zu idealistisch, weil er immer Subjekt, man weiß nicht, wo dieses Subjekt sich befindet. Ja, es ist immer Subjekt, Denken, es ist immer so eine Wandgeschichte. Aber wenn der Gedanke sagt, es sind Buchstaben, ja, es sind einfach Buchstaben. Und dann mit dem Verhalten. Ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, man verhält sich so oder so, weil man so geboren ist, ja, hat so die Eltern so erzogen. Sieht plausibel aus. Ja. Auf der anderen Seite weiß man, dass man sehr vieles tut, wenn man es gelesen hat. Man hat Gesetzbuch gelesen, ja, man hat Vorschriften gelesen für Autofahren, oder man hat einen Roman gelesen. Und gestaltet sein Liebesleben im Grunde nach einem Buch, das man gelesen hat. Ja. Und das tun, glaube ich, die meisten. Und so ist es so, dass diese Buchstaben im Grunde intimste Aspekte unseres Verhaltens bestimmen. Es ist ein anderer Ursprung, kann ich sagen. Es ist nicht so, dass man, es ist in der Welt ein anderer Ursprung. Und zwar ein solcher Ursprung, der wird dann wiederum nicht ursprünglich, wir können das nicht so wirklich sagen. Deswegen ist es ja diese ganze Geschichte mit der kulturellen Identität und Differenz und Körper und so weiter. Das klingt alles sehr wunderbar, ja, aber irgendwie hört der ganze Spaß auf. Ja. Ich meine, und dann, wenn wir schon Buchstaben haben im Hintergrund, dann beginnt es überall überhaupt Buchstaben zu sehen. Gesicht anderer Menschen ist für uns ein Text. Wir fragen uns nicht, was das, wie wir sozusagen, ob wir angezogen sind oder nicht. Also es ist nicht ein illusionäres Verhältnis. Sondern man schaut auf Gesicht eines Menschen und sagt, was sagt er mir? Ja, so was, es ist gefährlich, es ist nicht gefährlich, was für eine Geschichte wird erzählt. Man sozusagen, man textualisiert das Gesicht, man textualisiert den Körper, man textualisiert alles. Und so gehen wir auf der einen Seite ständig in Richtung Verlebendigung, ja, passt. Und auf der anderen Seite ständig in die Richtung einer fast unbemerkten, aber sehr effektiven Textualisierung von allem, was wir sehen. Und so, deswegen glaube ich nicht an dieser Vitalität, diese Vitalitätsgeschichte, dass da irgendwo so Begehren und Ekstase. Das ist zwar wunderbar, wenn man das bei Papa liest, in der Ponte, aber man hat nicht vergessen, dass die zweite Bibliothek letztendlich und saß im Grunde halben Tag in der Bibliothek und halben Tag hat er ein oder andere Zeitschrift herausgegeben. Und wenn man schon in der Bibliothek sitzt und dann noch einen halben Tag eine Zeitschrift herausgibt, wie viele Ekstase und Begehren das auch übrig bleibt. Das ist eine Frage, die jeder sich selbst stellen soll. Ich glaube wirklich nicht, dass er so soll.
Aber es ist ja auch, wenn man dann die innere Erfahrung liest, dann ist das ja, sieht man ja auch, dass es alles eigentlich nicht
ist. Ja, absolut, ja. Das ist alles Leseflucht. Ja. Ja. Total. Der Mann liest mal über Azteken, mal über was anderes. Ja, letztendlich ist das so. Und genauso wie mit Marquis de Sade, ja. Das ist auch sozusagen 10 Jahre, 12 Jahre Gefängnis. Ja. Sieht man seine Frau zweimal pro Jahr oder so. Und dann kommt sozusagen die ganze Begehren. Ja, also das ganze Begehren ist eine ganz reine Literatur, ist eine Schrift. Ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und so sind wir eigentlich, wir sind ständig mit dieser, auch auf der Ebene der politischen Diskurses, das ich jetzt das gerade in Deutschland, das ist so offensichtlich. Ja. Man beklagt immer die Lähmung und das und die Erkrankung der Wirtschaft und so weiter und so fort. Und zwar wer? Ja. Man schaut der Stolper, ja, man schaut der Merkel, ja, so alle diese Lähmung beklagen. Das sind ja alte, müde Leute, ja, oder sehen furchtbar aus, ja, und so weiter. Man denkt, sie sollen ein bisschen Urlaub nehmen und sich ein bisschen vorlegen. Und so, das sind alles merkwürdig. Ja. Das ist alles merkwürdig. Wir leben in einer merkwürdigen Verblendung, denke ich. Das ist wirklich ein Verblendungszusammenhang. Ja. Was die tatsächliche Rolle des Lebens und der Vitalität und unserer Kultur anbelangt. Ja. Wir sind alle so wandelnde Buchstaben. Ja. Nicht so besonders lebendig. Das ist eine maßlose Überschätzung.
Wie kann man es dann ändern?
Aber man soll das nicht ändern. Man soll das nur, ich glaube, das, was ist, ja, soll man nicht ändern, sondern akzeptieren. Wenn man das mal akzeptiert, dann kann man schon in irgendwelchem Bereich irgendetwas ändern. Im Grunde diese Form von Karmaka, ist diese Konvention zwischen Buchstaben und Menschen. Wo man nicht weiß, ob die Buchstabe sozusagen zum Körper geworden ist, der Körper zum Buchstabe. Ja, das kann man so lesen.
Interessant ist ja in dem Projekt auch, finde ich, dass tatsächlich diese Sprache der eigentlichen Rede zuerst mal nicht ein Text schwarz auf weiß war, sondern Schallplatten mitgeschnitten. Ja. Also es ist tatsächlich so eine andere Materialisierung.
Ja, es ist Überschreibung von sozusagen von einer Aufnahme auf den Körper, sozusagen auf der anderen Körper. Weil diese Himmlerrede jetzt, die da nachgespielt wird, die war auch geheim gehalten. Ja, war, man hatte sozusagen Zugang nicht, es gibt ja keine Aufnahmen, die meisten sind tot, ja, oder alle sind tot, ja, praktisch.
Und ja, aber die eigene, also die tatsächliche Rede, die ist auf Wachsplatten geschnitten worden.
Ja.
Also das ist.
Um was geht es denn gerade? Also was ist das für eine
Art? Ja, das ist dieses Himmler-Projekt, ja, wo ein Schauspieler diese berühmte Geheimrede von Himmler einfach eins zu eins liest. Und zwar so eben in seiner konventionellen bürokratischen Manier. So ohne irgendwelche Stilisierung oder Verfremdung, was auch immer, sondern einfach vorliest. Und das macht schon einen gewissen Eindruck. Weil es plötzlich als ein normaler europäischer Vortrag, so diese Geheimrede von Tanja, eben sie könnte jetzt vielleicht nicht in dieser Form, aber in ähnlicher. Da gibt es ja Anklagen in Bezug auf einige Funktionäre, die so oder so sich nicht gut gehalten haben, das geglaubt haben, nicht entschieden genug waren. Der andere war wieder besser.
Also ist das wirklich so wichtig oder ist es einfach nur sexy irgendwie, weil es irgendwie so ein Tabu auch ist? Oder was?
Naja, es ist schwer zu sagen. Es ist vieles, ja. Es ist vieles. Sie haben auch gesehen, diese Geschichte mit der Kristallnacht, ja. Die Aufführung von
Fernsehen
in Fransburg. Das war auch sehr interessant, weil sie haben dort dann die Protokolle auch in diesem bürokratischen Ton wieder gelesen, das ist nach der Kristallnacht, bei der Besprechung der Frage, wie sollen die Versicherungen verhalten? Da waren also Versicherungsleute von Allianz. Mhm. Ja, der Allianz, damalige Direktor von Allianz, hat sozusagen die Gesamtversicherungswesen in Deutschland vertreten. Und dann eben die Spitze des Staates waren da, also Hitler war nicht da, aber sonst ja. Wichtige Leute waren da und sie haben diese Fragen gestellt, es ist sehr viel geklaut worden, es ist sehr viel vernichtet worden, es ist ein großer Schaden. Alles ist versichert, praktisch. Was soll man jetzt mit diesem Bringen tun? Ja, was soll man jetzt mit Versicherung tun? Und diese Besprechung mit ihrer Sachlichkeit und so praktisch ist ja so interessant, weil das klingt absolut wie ein Versicherungsfall. Und im Endeffekt wird entschieden, dass die Versicherungen bezahlt werden, aber nicht den Juden, sondern den Staat. Genauso wie ausländische Versicherungen geschlossen werden gegen den Staat. Und die Juden müssen zusätzlich noch eine Strafe zahlen. Also irgendwie, damit andere sozusagen Geschichte kompensiert werden. Also das war das Ende. Aber was interessant war, eben, dass der erste Vorschlag war, gar keine Prämie zu zahlen. Und dann hat dieser Versicherungsmann gesagt, das geht nicht. Und wenn wir keine Prämie zahlen, das gehen unsere Aktien nach unten. Ja, weil dann die ausländischen Versicherungen und Börsen und so weiter werden negativ darauf reagieren und sagen, sie zahlen keine Prämie. Also sind sie unglaubwürdig. Ja, vielleicht haben sie auch keine. Und dann sind sie vor dem Ruin. Also man muss eine Lösung, man muss da eine Lösung finden, wo man auf der einen Seite den guten Ruf von Allianz bewahrt und Allianz tatsächlich die Prämie bezahlt. Auf der anderen Seite die tatsächlich diejenigen, die diese Prämie bezahlen, bekommen wollten, sollten diese Prämie nicht bekommen. Ja. Und das war juristisch sehr kompliziert. Das dauert relativ lange Zeit, bis sie zu einer, bis die Anwesend zu einer gewissen Lösung kommen. das insofern interessant, dass es auf jeden Fall, dass es sozusagen, dass wir haben mit einer bürokratischen Vorgang zu tun. Und das zeigt, dass dieser bürokratische Vorgang so etwas wie reproduziert werden kann. Ja? So wie man einfach eine Seite reproduzieren kann. So kann man einen Vorgang als Vorgang reproduzieren. Diese Reproduzierbarkeit der Bürokratie, des bürokratischen Vorgangs, ist unabhängig davon, was für ein Vorgang es ist. Ja? Es ist ein brisanter Vorgang, wie damals oder banaler Vorgang. Sozusagen zeigt seine eigene Beschaffenheit als ein Text. Als ein Text, der reproduziert und abgedruckt, überschrieben, auf ein anderes Medium überschrieben wird. So etwas, was man über den Text weiß. Ja? Der Text ist etwas, was seine Kraft daher bekommt, dass der Text tendenziell ohne Sinnverlust und Buchstabenverlust reproduziert werden kann. Ja, so normale Vorgänge, so Lebensvorgänge, können in der Regel nicht reproduziert werden. Und sozusagen aber ein geregelter administrativer Vorgang, also ein geregelter bürokratischer Vorgang kann es. Es ist sozusagen ein Text im Leben. Und als Text im Leben ist es wie ein immer schon ein Schauspiel. Das erinnert ein bisschen an diese Überlegung von Derrida, als Schreiber war sein Film involviert, wo die Schauspielerin gestorben war für den Film. Aufnahmen. Und er hat dann sie gesehen und sie im Film, nachdem der Film fertig war. Und sie hat ihre Rolle dann, in ihrer Rolle musste sie irgendwas sagen. Und sie sagt es dann. Und dann steht er plötzlich fest, dass er sie nur in dieser Rolle hier gesehen hat. Ja, das heißt, er kann nicht sagen, das war ein lebendiger Mensch, dieser Mensch ist gestorben, jetzt ist es nur sozusagen diese Rolle da geblieben, aber der Mensch ist verschwunden. Weil er hat sie oft gesehen, während der Aufnahmen, aber nur in der Zeit, wo sie diese Rolle immer wiederholt hat, auch lebendig. Und im Endeffekt gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das Einzige, was er von ihr erinnert, ist eben diese Rolle und diese Worte, die sie sagt, aber sonst gar nicht. Und jetzt sagt sie das im Film, und da liegt der Unterschied. Es ist das Thema von sterben, ja, aber die Stimmen und so weiter, alles bleibt und im Endeffekt niemand merkt, was eigentlich passiert. Das ist eben der Punkt, dass wir sozusagen, aber an dem Moment, an dem diese Wiederholbarkeit in einer anderen Form sich festgesetzt hat, ist die Geometrie, ist die Schrift und so weiter als die Formen, als die Grundformen. Die sind schon mitgedacht.
Ist das dann so, wenn man also den Start bei Hegel, ja, als ultimatives Kunstwerk oder ja. Kraft und dann diesen, weil da gibt es ja noch diese Figur des Staatsmenschen, also dieser Mensch, der ganz stark geworden ist. Und das wäre dann ja auch so ein Bild, das wäre quasi dieses Bild von einer Person, die dieses Kunstwerk einfach nur wiederholt und dann von ihm ununterscheidbar wird.
Genau, so ist es ja. Das ist absolut richtig. Das ist eben das, was Hegel meint. Er meint eben, dass wir sozusagen aus der Produktionsphase in die Reproduktionsphase, in diesem Sinne sagt Benjamin tatsächlich in seinem Kunstwerk in der Reproduktionsphase nichts anderes, wiederholt einfach diese Figuren in anderer Form, dass wir in der Phase der Produktion die Phase der Reproduktion gekommen sind, weil unsere Existenz, unsere physische Existenz, ist nichts anderes als eine Reproduktionsvorgabe in Bezug auf die staatlichen Vorgaben. Ja? Das heißt, in einem Staat, wo alles geregelt wird, es ist geregelt, was es bedeutet zu leben überhaupt. Ja? Es sind alles sozusagen, alles bestimmt und die Laufbahn und die Versicherungen eben und nach der Schule und der Uni und der Arbeit und so weiter und so fort und das mal versichert und das mehr und so weiter und so fort. Es gibt so eine Laufbahn, es gibt so einen Lebensweg. Unsere Funktion besteht darin, diesen Lebensweg zu reproduzieren. Wir sind die Reproduktionsmittel für diesen Lebensweg. Und dieser Lebensweg ist an sich eine Abstraktion. Ja? Es ist ein reproduzierbares System, kodifizierbares sozusagen Ensemble, ein System der Handlungen. In diesem Sinne eine Schrift. Und da ist tatsächlich eine ästhetische lebende Schrift. Ja? Oder Leben und Geist, ja, sozusagen. Oder Hegel sagt, dass im Staat, im idealen Staat, im modernen Kunstwerk gibt es keinen Unterschied zwischen Leben und Schrift. Leben ist verschriftet, Schrift ist lebendig geworden. Und unser Verhalten ist reproduktiv in Bezug auf sich selbst, aber gleichzeitig in Bezug auf diese verschriftete Form. Das sind sozusagen Medien einer Überschreibung.
Und dann wehrt sich Nietzsche dagegen und ist dann dafür die Produktionspause wieder.
Ja, er will in die Produktionspause wieder zurück. Das ist wahr. Er will in die Produktionspause wieder zurück. Nur, dann kommt aber diese Geschichte, dass diese Produktionsphase erweist sich letztendlich als reproduktiv. Interessanterweise. Er reproduziert aber jetzt die Krankheit. Das heißt, an dem Moment, an dem dieser Reproduktionsmechanismus als Reproduktionsmechanismus sozusagen positiv gesetzt wird, dann und es ist sozusagen, das sind die Dekadenz oder das sind unsere Kunst oder was auch immer, man beginnt sich zu ergötzen, ja, sozusagen, und so wie sie sagen, wie kann man das anders machen oder ändern? Ja. Durch eine schlechte Reproduktion. Ja. Also man beginnt schlechte Reproduktionen zu schätzen. Ja. Die Reproduktionen, die sozusagen unfreiwillig anders aussehen als original. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Laufbahn eingeschlagen hat, ja, sozusagen normale, aber ist gleichzeitig ein Diabetiker, ja, oder ja, vielleicht ein Mörder, ganz gesäumt oder so. Dann hat er, bemüht er sich zwar redlich, ja, um das zu wiederholen, aber es klappt irgendwie nicht. Ja. Ab und zu mordet er, oder ich weiß nicht, ab und zu muss er sich impfen. Oder, ja, so. Nur, das Problem ist, dass die Krankheit selbst, also das Defizitäre der Reproduktion, reproduziert sich auch. Ja, und das ist genau das, was Nietzsche dann relativ schnell bemerkt. Das heißt, es sind die gleichen Symptome von der Zirrhose, oder ich weiß nicht, des Diabetes. Sexuelle Mörder sehen alle gleich aus, ja, und machen auch alles Gleiche. Das bestätigen uns die amerikanischen Filme und so weiter und so fort. Also es gibt auch in der Möglichkeit, eine schlechte Kopie zu machen, eine kranke Kopie zu machen. Nicht so viele Variationen. Es gibt nicht so viele Krankheiten und Krankheiten als solche wiederholen sie sich. Es ist so wie eine kaputte, ich hatte so eine kaputte irgendwann habe ich das erlebt. Ich habe ein Buch geschrieben, hatte noch keinen Computer da. Das war vor so vielen Jahren, auf einer kaputten Schreibmaschine. Und zwar, diese Schreibmaschine war zunehmend ruiniert. Und irgendwann, fast alle Buchstaben, musste ich durch andere ersetzen. Zum Beispiel, statt A habe ich ein Paragraph gestellt und so weiter. Also alles war absurd, am Ende war ein total dadaistischer Text. Und ohne diese, da ist, und dann ist sie total zerfallen. Ja? Dann musste ich sie dann wirklich wegwerfen. Das waren nur sehr, sehr wenige Buchstaben. Und in dieser, und das habe ich auf Russisch geschrieben und zur Übersetzung geschrieben. Und siehe da, sie hat das als perfekt übersetzt. Das war auch die Regelmäßigkeit, ja, war ganz klar. Sie konnten sehen, wo diese Krankheitsmaschine aufkommt, wo sie diese Krankheit sich reproduziert. Und dann war es wunderbar. Das ist genauso von meiner Freundin. Es gibt einen witzigen Kommentar, also ich glaube, ich habe das erzählt. Ich habe gesehen, so eine Musikproduktionsmaschine, die mir gefallen hat. Mit 90 Krankheiten habe ich das. Das ist ein Computer mit Programmen, tonerzeugenden Programmen, zur Parodie auf Wagner, auf sein Leitmotiv, so eine Theorie. Und das ist eine Grippe und Pest und so, verschiedene Varianten. Und der Ton wurde erzeugt durch den genetischen Code. Und dann konnte man sehen, wenn ich gleichzeitig Grippe, Pest und Pocken krank bin, was für eine Melodie ergibt sich daraus? Ja, man kombiniert auf dem Computer und bekommt diese Kombination auf drei Konsequenzen. Klingt ja manchmal nicht so gut.
Aber das widerspricht genau ja auch dem, was Sie gesagt haben, dass sich sozusagen so Bakterien und Viren so schnell weiterentwickeln. Ne? Also das Pharmaindustrie wächst ja auch und das nicht ohne Grund. Also die kann ja nicht wachsen, wenn immer alles gleich bleibt, sozusagen. Also ich meine, da findet ja irgendwie,
es
produziert sich etwas,
ja,
es verändert findet, sich etwas, also so ganz so,
ganz so,
ganz so gleich kann es nicht sein.
Nein, ganz so gleich ist es nie. Und so funktioniert es aber auch nicht so, dass diese Verschiebungen so etwas, und das war so etwas wie lebendig werden. Das heißt, wenn zum Beispiel aus einem Virus ein anderes Virus kommt, dann ist es zwar eine Verschiebung, aber es ist eine mathematische Verschiebung, weil es geht darum, dass ein Symbol im genetischen Code durch ein anderes Symbol substituiert wird. Das kann man ja mathematisch errechnen. Und dann die Programme anpassen. Das heißt, es passiert nichts, und das war ein großes Problem. Übrigens, wenn schon wir über Partei reden, was ist denn sein Problem? Partei ist eine Umkehrung von Nietzsche. Er fragt sich, was ist aber dann wirklich lebendig? Er ist schon in einer Kultur, 30 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, wo alles mathematisiert ist, wo alles formalisiert ist, wo es schon klar ist, es kann alles verschriftet werden. Und er fragt sich ernsthaft, was ist dann das Leben? Ja, was ist Lapin-Motiv? Und der Antwort ist interessanterweise absolut die gleiche, es ist Nietzsche, aber umgekehrt. Er sagt, im Grunde, Leben ist die Grenze. Ja, ist die Vernichtung, ist der Tod. Das heißt, er kann leben, nur negativ, in Bezug auf die technologischen Erkenntnisse und sonstigen Programme, die finden wir. Leben ist für ihn das, was sie zum Stillstand, Zerstörung bringt. Ja, das heißt, das Leben wird absolut negativ definiert.
Auf gar keinen Fall produktiv
sein. Ja, das ist sozusagen völlig Umkehrung von Nietzsche. Nietzsche war Leben produktiv, 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 und das Denken war sozusagen die Grenze, die Negativität, wo das nicht geklappt hat, dass man das Leben, das Denken. Und bei Bataille ist es genau umgekehrt. Bei ihm produktiv sind ja alle technologischen Geschichten oder reproduktiven, was auch immer, auf jeden Fall aktiv. Aber das Leben ist das, was sozusagen passiert, zu zerstören, zur Explosion, zu versorgen. Das Leben ist plötzlich absolut als negativ. Und es zeigt, wie schwierig das Ganze ist. Es ist. Auf der einen Seite haben wir das Gefühl, wir unterscheiden zwischen Leben und Schrift. Ja, sagen wir so, verkürzen wir das. Auf diese Form. So. zwischen Leben und Schrift. Es gibt ein Buch. Auf der anderen Seite, alles im Leben kann als Schrift gesehen werden. Das heißt, dass es zerlebbar und so weiter. Und auf der anderen Seite ist die Schrift, weil natürlich, weil Zerstörung, weil zu versagen bestimmt, weil unstabil, eigentlich nicht ewig, nicht unendlich, Zerstörung, ist auch ein Leben. Also in diesem Sinne noch ein Patrischer Recht. Wenn Schrift nicht lebendig wäre, wenn das Schrift wirklich die Chance hätte, uns aus dem Leben hinauszuführen, dann könnte man die Schrift nicht zerstören, man kann jede Schrift so, von der Unterhand, ist keine Kultur. Geschützt, kein Programm geschützt, keine Produktionsverfahren geschützt, alles kann kaputt gehen. Und das schon zeigt, dass die Schrift sich nicht im Jenseits etablieren kann, keine echte Umstellung.
Sie sagten in Ihrem Vortrag, das Denken sei materiell und leugnen somit also die Andersartigkeit. Also wie man vielleicht sagt, Denken ist immateriell oder das Denken ist anders als die Materie, ist ja völlig gleichgültig, wenn man das ist. Und im Gegensatz formuliert oder einfach über die Andersartigkeit formuliert. Warum nehmen Sie die Position ein? Weil eben über diese Genealogisierung man auf diese materielle Ausdehnung stößt, oder?
Nein, ich sicherlich nicht, sondern ich denke nur konsequent in dem Sinne, dass wenn man über etwas spricht, ja, wie Denken zum Beispiel und so weiter, sinnvoll spricht, dann muss man Kriterien haben, wie man das zu Gesicht bekommt. Man muss Kriterien haben, sozusagen dieses Reden auf irgendetwas zu beziehen, auf irgendwelche Erfahrungen zu beziehen. Und wir haben keine Erfahrung des Denkens. Ja, wir haben keine Erfahrung des Denkens in Bezug auf die anderen, weil wir wissen, dass die anderen was sagen und so weiter, sich bewegen, aber ob sie denken oder nicht, das wissen wir nicht. Das Denken ist nicht objektiv feststellbar. Und wir haben diese Erfahrung in Bezug auf uns selbst nicht. Ja, das ist auch ganz klar. Und so entspricht dem Wort Denken ja, keine reale Erfahrung. Man kann sagen, ich kann eine reale Erfahrung haben von der Schrift. Man kann eine reale Erfahrung von der Geometrie, ja. Man kann eine reale Erfahrung von der Logik haben, ja. Man kann sagen, der jemand spricht logisch, ja. Das heißt, seine Sprachäußerungen sind so geregelt und so organisiert. Das ist ein logischer Zusammenhang. Ersichtlich ist. Aber logischer Zusammenhang ist auch kein Denken, ja. Logischer Zusammenhang ist eine Struktur. Die ist auch objektiv. Kann man auch auf eine Tafel legen. Aber was man als Denken bezeichnet, das heißt, ein Vorgang, der gleichzeitig so etwas wie Buchstaben produziert, oder geometrische Figuren produziert, aber gleichzeitig so etwas wie lebendig ist und tatsächlich stattfindet. Also das, was als Denken früher postuliert worden war, nach wie vor sozusagen im Volksimagination irgendwie geistert, ja, also dass man sagt, aha, wenn die Kunst gedanklich wird oder denkt, dann verschwindet sie ja irgendwie. Sie wird immateriell oder flüchtig. So etwas gibt es ja objektiv gesehen nicht. Objektiv gesehen in dem Sinne, dass dieser Vorstellung keiner Erfahrung entspricht. Er kann dieser Vorstellung von Denken auf nichts, was mir eine Erfahrung gegeben ist, beziehen. Das ist eine Konstruktion. Ich habe vom Denken keine Erfahrung, sei es bei mir selbst, sei es bei mir.
Aber woher kommt dann dieses Gesicht der Dinge, dieses Antlitz der Dinge, wenn man an Gegenstand herantritt? Und also ich mache folgendes Beispiel, das ist in der Ethik von Spinoza, die Bewegung des Arms, also das Zuschlagen des Arms, das hat einmal das Gesicht eines zerstörerischen Aktes, also wenn ich auf ein Gelenk trümmere und dieses dann zersplittere, dann sind meine Bewegungsabläufe gestört und ich bin schwächer, erfahrbar schwächer, aber andererseits kann diese Bewegung auch zum Schmieden eines Eisens benutzt werden und dann ist das gut. Wenn das natürlich ein Schwert ist, aber wenn ich einen Pflug dann nehme und jemand den Schädel einschlage, ist das wiederum auch schlecht. Aber eben, dass diese objektive Bewegung, die da wahrgenommen wird, der Bewegung des Arms nämlich, dass die Gesichthaftigkeit ist, vielleicht ist das kein Beweis für diese Andersartigkeit, aber eben dieses Spukhafte, ist das nicht irgendwie so eine Hoffnung, oder suggeriert das nicht irgendwie eine Hoffnung auf diese Andersartigkeit als Residuum, das man als Residuum einnehmen kann?
Das sehe ich nicht, ja, so, weil dieser Unterschied entsteht oder wird nachgewiesen und so weiter allein durch den Kontext. Ja. Und der Kontext ist durchaus ein äußerlicher Kontext. Das heißt, ob diese Bewegung so kontextualisiert oder anders kontextualisiert wird, das eben bestimmt, wie wir diese Bewegung interpretieren. Ja. So wie etwa, wenn wir ein Pessoa sozusagen oder Renoir im Klo haben, dann ist es ein utilitärer Objekt und ein Museum, wenn es ein Kunstobjekt. Es geht hier um einen Kontext, ja, und nicht um einen gewandelten Unterschied. Unterschiedliche Arten der Kontextualisierung. Und Kontextualisierung ist schlicht und einfach äußerlich. Das ist das, was warum hier. Hinaus ist es so, dass zum Beispiel ich habe kein dadaistisches Gedicht hier gelesen, das so etwas wie Beweis eines Theorems ja, aussieht. Aber auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel sagt, das was gezeigt wird oder geschrieben wird, muss ja so etwas wie dem realen, dem gedanklichen Vorgang entsprechen. Ja, dann, wenn ich versuche, ein Theorem zu beweisen, dann ist es tatsächlich ein Abdruck eines solchen Gedankengangs. Das heißt, die dadaistische Gedichte, um zu beweisen, dass sie dadaistisch sind, müssen zunächst einmal allogistisch sein. Warum? Weil sie aus einer Prämisse ausgehen, dass unser faktischer Gedankengang als lebendiger Gedankengang nicht logisch sein darf. Und das bedeutet, dass der Allogismus der dadaistischen Dichtung ist nichts anderes als ein äußeres Zeichen dessen, was diese Gedichte als Innerlichkeit bezeichnen. die entsprechen überhaupt keinen realen, automatischen Gedanken, sondern ihrer allogischen Struktur. Also die ist sozusagen ein Merkmal, ein durchaus äußerliches, wenn man will, marktkonformes Merkmal, dessen, dass sie einen Anspruch erheben, so etwas wie ein lebendiger, nicht durch Logik determinierter Gedankengang zu reflektieren. Aber sie tun das nicht. Ja, sondern sie,
ist sie das überhaupt möglich, eigentlich gar
nicht? Na, selbstverständlich, weil es solche nicht gibt. Ja.
Vielleicht Gehirnströme während des Träumens oder so.
Ja, aber... wie sieht das aus?
Ja,
aber das haben die ja heute noch nicht raus. Also, ich meine, das ist alles
so die Kassette.
Ja, aber was sie kriegen dann, das sind, ja, es gibt diese jetzt wunderbare Analyse der weiblichen Sexualität, haben Sie das gesehen? Nicht? Das gibt es also in den Bänden. So ein Experiment, dass die armen Frauen waren gesperrt, also für einige Stunden so in dunklen Räumen, wo verschiedene Elektroden und erogene Zonen angebracht worden sind, und sie mussten so Pornofilme sehen. Und dann konnte man feststellen, wie sie reagieren, wissenschaftlicherweise. Und das waren so ungefähr 10.000, ja, die jetzt gemacht wurden. So ein berühmter Projekt, ja, und sehr diskutiert. Und im Endeffekt gibt es diese Grafiken und Kurven und so weiter, und die sehen überhaupt nicht allogisch oder irgendwie lebendig aus, ja, sondern es ist reine Mathematik, es ist reine Ingenieurie, es ist reine Mechanik. Also wo die Mechanik angewandt wird, das kommt eine Mechanik raus. Ja. Es kommt keine wahnsinnige Empfindung oder irgendwelche Lautgesichter. Das, was rauskommt von irgendwelchem Vorgang, ist nichts anderes, als man sozusagen reingesteckt ist, zunächst einmal. Ja. Und wenn ich sage, ich will etwas Allogisches produzieren, weil das Allogische für mich ist das Zeichen des Realen, des Lebendigen, dann kommt was Allogisches raus, klar. Aber die Idee, dass etwas Nicht-Logisches, A-Logisches oder Dadaistisches, das ist, was das Lebendige bezeichnen sollte, ist eine reine ideologische, bestimmte Weise, kulturell kodierte Annahme. Ja, die entspricht überhaupt keiner Realität. Ja, das ist Realität.
Was eben zu einer bestimmten Zeit sexy ist und halt.
Ja. Und wenn man so ein Gerät zur Erforschung, objektiver Erforschung der sexuellen Erregungen anbringt, da kommt daraus mathematische Modelle, statistisch-mathematische Modelle, und sie sehen auch so aus. Ja. Sie sehen nicht wie surrealistische Bilder oder was auch immer, oder Freudsche Schwein. Ja, dass sie Freudsche. Eben, klar. Aber das bedeutet eben, dass zunächst einmal das Bild und dann alles andere. Ja. Was für ein Bild habe ich zunächst einmal geschaffen, dass dieses Bild bekomme ich auch am Ende. Nirgendwo in diesem Vorgang ist so etwas wie ein Kontakt mit der Realität festzustellen. Ja, oder mit Leben oder mit realer Sexualität oder was auch.
Die
Versuchsanordnung,
die
Sie
geschrieben haben, ist ja auch
jetzt
eigentlich so weit weg von dem, was man da
eigentlich
untersuchen möchte.
Aber es kommt darauf an. Es war die klassische Frage.
Eine Generalisierung ist vielleicht auch falsch in so einer Untersuchung, also weil es ja eben individuell ist.
Man weiß es nicht. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, zumindest bei diesem Experiment, dass es gar nicht individuell ist. Ja. Also alle Frauen reagieren ungefähr gleich. Und interessant ist vor allem, dass sie reagieren nachweislich genauso wie die Männer. Ja. Was eigentlich das Ziel des Experiments war. so festzustellen, ob es eine Gender-Difference gibt bei der Wahrnehmung mit der Pornografie. Und interessanterweise, und das ist einfach leicht im Grunde einzusehen, ja, ohne diese ganze Maschinerie, hat sich herausgestellt, dass es nicht der Fall ist. Diese Gender-Difference gibt es ja. Reaktion ist gleich bei allen. Und es ist auch die Struktur der Sache, ja, leicht einzusehen. Aber Batson ist damals von der Theorie bestritten. Und deswegen ist es die Brisanz, das ist für mich jetzt hier der Experiment. Aber wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass wie Freud es gemacht hat, also diese Reihe, Traum, alogisches Bild und Sexualität, dann bekommt man eine Maschine, die ständig, die surrealistische Maschine sozusagen, die ständig alogische Bilder oder bestimmte Bilder produziert. Und wenn man die Geschichte des Realismus kennt, ja, man weiß ja, dass sie auch ziemlich reproduktiv sind. Ja, sozusagen durch 30, 40 Jahre der Entwicklung des Realismus hat sich nicht sehr viel geändert. Vielleicht, es gibt sozusagen individuelle Verschiebungen und so weiter, aber die Grundstrukturen sind tatsächlich alle die gleichen. Und zwar erstaunlicherweise sogar zwischen 20er Jahren und 50er, 60er Jahren gibt es einen Unterschied. Und wenn man das weitergeht in die Videoindustrie, ja, und die Videoindustrie sozusagen ist auch sozusagen versucht, analogische Bilder sozusagen irgendwie mit gewissen Konsumwünschen, Konsumbegehren sozusagen zu verknüpfen, dann kommt man im Grunde zu einer kommerzialisierten Variante des klassischen Surrealismus. Ja, im Grunde schaut man diese ganzen Videos, das ist sozusagen surrealistische Bilder, also so in Bewegung. Man erkennt diese Verfahren sofort. Das bedeutet, dass die Maschinen, die man baut, ja, Zeichenmaschinen, die man baut, um etwas zu bezeichnen, das sind auch von begrenzter Kapazität. Schauen so viele Zeichen, aber nicht.